Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ja klar. Mein Name ist Stefan Berndt und ich bin Experte für Personalmanagement und Führung. In der heutigen Podcast-Episode darf ich Selma Fährmann begrüßen. Selma ist Sozial- und Organisationspsychologin sowie Gründerin der Unternehmensberatung Florative. Mit ihrer internationalen HR-Erfahrung und ihrer Spezialisierung auf positive Psychologie unterstützt sie Führungskräfte und Teams, eine positive Unternehmenskultur zu schaffen. Als Coach und Beraterin zeigt sie auf, wie Stärkenorientierung und positives Führen das persönliche Glück und die Performance am Arbeitsplatz fördern können. Sie ist Autorin der Bücher Happiness at Work und Führung, die prägt. Und eine weitere Episode im Ja klar Podcast. Wie immer aus meinem Tonstudio in Mannheim-Seckenheim begrüße ich heute die Selma. Selma, guten Morgen und wo erwische ich dich heute?
Guten Morgen, Stefan. Du erwischt mich heute in Düsseldorf, wie immer. Also ich wohne und arbeite von Düsseldorf raus.
Habe ich auch 1, 2, 3 Beziehungen zu nach Düsseldorf. Deswegen gehen die Grüße natürlich an mein Netzwerk grob in NRW, gehen gerne raus. In der Nähe von Düsseldorf ist Köln, habe ich mir sagen lassen. Und da ist, das ist jedem eigentlich bekannt, eigentlich auch gar nicht so witzig, aber da ist bald die Zukunft Personal. Und da treffen wir beide uns auch, soweit ich das mal mitbekommen habe. Und da freue ich mich natürlich auch auf die persönliche Geschichte, die wir dann miteinander schreiben. Aber das wird im Laufe des Podcasts, glaube ich, noch ein bisschen klarer, was wir da vorhaben. Wir wollen aber zu Beginn, liebe Selma, auf ein Themenfeld schauen, was schon das ein oder andere Mal in meinem Podcast auch da gewesen ist, nämlich positive Psychologie. Was kannst du uns da? Du bist eine absolute Expertin. Du könntest uns wahrscheinlich jetzt eine ganze Vorlesung dazu bauen, ja. Aber in vielleicht knackigen, klaren Themenfeldern. Was ist für dich positive Psychologie und warum ist das heutzutage so wichtig?
Ja, also erstmal vielleicht nochmal kurz zum Köln. Ich sag immer, ich bin Wahl-Düsseldorferin, aber das sage ich nie, wenn ich bei Kunden in Köln bin. Quatsch. Spaß zur Seite, aber die positive Psychologie, genau, also das ist tatsächlich auch die Grundlage meines Arbeits und das hast du bestimmt dann auch in deinem anderen Podcast schon besprochen, ein relativ neues Wissenschaftsfeld innerhalb der Psychologie. Also es ist irgendwie kein Gegenbewegung oder nochmal eine neue Wissenschaft, aber es ist tatsächlich ein Feld innerhalb der Psychologie, von Martin Seligman ganz stark angetrieben in den 90er Jahren. Und kurz und knapp gesagt ist das die Forschung, die eben nicht defizitorientiert ist, also nicht die psychische Krankheiten studiert, erforscht und heilt, aber mehr davon ausgeht vom, man sagt auch manchmal das andere Spektrum, also das, was auf der anderen Seite stattfindet, mit Bezug auf das optimale menschliche Gedeihen, stärkenbasiert, das Thema Glück, florieren, ja, das sind so alles Wörter, die damit in Assoziation gebracht werden können. Und warum ist das gerade so wichtig? Da die Forschung der Psychologie auch wirklich gezeigt hat, dass wenn wir uns auf das Positive fokussieren und stärkebasiert führen zum Beispiel oder auch verstehen, was ein Mensch glücklich macht, das sehr viel positive Impact hat. Das hat erstmal Impact auf die Gesundheit von Menschen. Also Menschen, die verstehen, was sie treibt, was sie glücklich macht, sind gesünder, leben länger. Ja, also das ist eins, sind mehr in der Lage, bessere Beziehungen zu pflegen und sind aber auch produktiver, kreativer und da wird es natürlich auch dann nochmal spannend für Unternehmen. Und von daher ist das Thema positive Psychologie im Business, und da sprechen wir heute auch drüber, so wichtig gerade für Unternehmen.
Du hast es gerade, wie ich finde, sehr gut eingeleitet. Es ist nämlich keine Gegenbewegung zu irgendwie negativer Psychologie. Das gibt es nämlich, glaube ich, auch gar nicht so in dem Wording. Nur kommen wir ja gerade, wenn man es historisch und ganz weit zurückgeht, ist das Wort Arbeit aus Arbeit, glaube ich, irgendwie entstanden, aus dem, ich glaube sogar Niederdeutschen, das müsste ich nochmal genau nachschauen, hat aber etwas Negatives von Beginn an. Also wenn wir mal ganz zurückgehen, was haben Menschen früher für Arbeit geleistet? Das waren früher Sklaven. Also das war eine ganz klare Trennung, ne? Es gab Menschen, die haben gearbeitet, das war eher was Negatives, und die haben für andere gearbeitet. Und heutzutage dreht sich das natürlich massiv, ne? Und du sagst es ja auch, Martin Seligman, der ist ja auch relativ bekannt und ist, glaube ich, auch in den anderen Episoden immer mal wieder angeklungen, 90er Jahre, das heißt Forschungsfeld jetzt so ungefähr 3-4 Jahrzehnte, das ist natürlich noch nicht allumfassend. Und Firmen merken das jetzt für sich ein Stück weit, ne? Fällt aber vielen noch schwer, weil eben, das braucht natürlich auch Zeit, bis solche Effekte dann natürlich auch zum Tragen kommen. Wie viel positive Psychologie findest du schon im Business, wenn du mit deinen Kunden sprichst, wenn du auch mit Interessen sprichst? Wie viel von diesen Ideen, die ja toll sind, sind schon umgesetzt, und wie viel Arbeit, jetzt kommt das Wort Arbeit wieder, wie viel Arbeit, Selma, haben wir noch vor uns bei dem Thema?
Ja, super spannende Frage, und ich betrachte das immer sehr gerne international. Ich habe ja auch international gearbeitet im Personalbereich, bevor ich mich selbstständig gemacht habe und mich nochmal verstärkt auf das Thema dann fokussiert habe. Und jetzt habe ich kurz den Faden verloren, Entschuldigung, können wir vielleicht...
Überhaupt nicht schlimm. Macht gar nichts. Wir schneiden das auch nicht raus, Selma, weil das gehört dazu. Das ist halt, wenn Profis arbeiten, kann auch mal was schief gehen, ne? Und alle, die jetzt draußen zuhören, Selma und ich sind dabei auch voll am Lachen und bleiben weiterhin positiv. Ich habe die Frage gestellt, wie viel Arbeit noch vor uns ist. Und wenn du auch mit Kunden unterwegs bist, wie sehr dieses Thema positive Psychologie tatsächlich auch schon im Arbeitsleben angekommen ist.
Ja, genau. Danke nochmal für die Wiederholung. Und absolut, lass es gerne rein. Ich habe gesagt, ich betrachte das immer international. Und das, als ich nach vielen Jahren auch internationale Arbeit dann in Deutschland gekommen bin, habe ich einfach festgestellt, dass als ich Themen wie Glück, positive Psychologie, positive Leadership, und das, da sprechen wir jetzt über so vor 8 Jahren, angesprochen haben bei Geschäftsführer und Personaler, dass ich erstmal wirklich Fragezeichen im Auge bekommen habe. Und was soll das denn? Glück und Business, das hört doch gar nicht zusammen. Sollen wir jetzt den ganzen Tag happy auf der Arbeit sein, glücklich sein? Das passt ja gar nicht. Ich bin glücklich in meiner Freizeit, aber doch nicht auf der Arbeit. Das war für mich erstmal ein totaler Eye-Opener, also vielleicht auch ein Schock, da ich davor in den Niederlanden, wo ich auch herkomme, oder auch sogar im Mittleren Osten doch viel mehr schon das Thema einfach etabliert gesehen haben in Unternehmen. Und von daher, ich glaube, in Deutschland gibt es noch immer einen langen Weg. Was ich aber gesehen habe, und deine Frage auch, welche Themen sehe ich vielleicht schon in Unternehmen, das waren so dann die erste Anzeige, wo es ging um stärker basierte Führung oder auch das Thema Wertschätzung, psychologische Sicherheit. Ja, das sind so, ich sag mal, Randthemen oder Themenbereiche, positive Kommunikation vielleicht auch. Wo ich gesehen habe, okay, jetzt ist das wirklich Positive Psychology im Business. Da wird schon etwas gemacht im Unternehmen. Und was ich gesehen habe in den letzten Jahren, ist, dass vor allem auch die Corona-Zeit ein sehr starker Einfluss nochmal darauf gehabt hat, wie Unternehmen das Thema angehen, wie wichtig, aber auch das Positive gesehen wird. Und das Themen wie zum Beispiel Autonomie, Freiheit, was ja auch alles Bezug haben oder Teile, Faktoren von Glück am Arbeitsplatz sind, Selbstverwirklichung, dass das alles durch die Pandemie nochmal verstärkt angegangen wird, aber auch gefordert wird von alle Generationen. Ja? Nicht nur, es wird immer gesprochen über die junge Generation, finden das so wichtig, das Thema Selbstverwirklichung und Autonomie, aber es sind tatsächlich alle Generationen und wie gesagt, verstärkt nochmal durch die Pandemie.
Finde ich gut, weil diesen Generationenkonflikt, der ist tatsächlich konstruiert, den wenn man sich dann Menschen anschaut, auch auf insbesondere auf LinkedIn, was so meine zentrale Quelle ist an Informationen, nicht nur, aber recht zentral, dann folgt man ein paar Menschen auch zum Thema Daten und Fakten. Und wenn man denen Glauben schenken macht, so grundlegend, dann gibt es diesen Generationenkonflikt auch nicht. Es gibt Unterschiede in den Generationen. Das ist ja auch alleine der Historie her begründet, ne? Also man stelle sich nur mal vor, in den 1940ern und 50ern gab es davor einen Weltkrieg und das Land musste wieder aufgebaut werden, dass da andere Themen an der Tagesordnung waren als im Jahr 2024, wo wir eine Pandemie überstanden haben, wo wir über andere Themenfelder sprechen, über Digitalisierung, ne? Das, was wir jetzt hier machen, Selma, ist auch virtuell und ist auch grenzüberschreitend, ne? Also das sind unterschiedliche Themenfelder, aber gerade diese Selbstverwirklichung, dieses Thema Glück am Arbeitsplatz halte ich auch für enorm wichtige Treiber zukünftig, um Organisationen überhaupt erfolgreich zu halten, weil die Menschen schauen sich das jetzt natürlich ganz anders an, haben eine ganz andere Informationsbasis als vielleicht noch früher, eben auch durch die neuen Technologien. Wir leben in einem Informationsüberdruss und Überfluss. Da muss man gut selektieren, was die richtigen Infos sind. Das war früher nicht der Fall. Also es wird immer genügend Arbeit geben, da braucht sich auch keiner irgendwie Sorgen machen, ne? Aber klar, Dinge, die sehr repetitiv werden, die werden halt auch dann durch Technologie ersetzt. Aber auch das ist kein Phänomen dieser Zeit. Das gab es früher auch schon. Ja, so ein gewisser Henry Ford hat auch das Thema Taylorismus in den Arbeitsalltag gebracht. Und es war auch eine Revolution. Jetzt stehen wir vor anderen Revolutionen im Arbeitsalltag und eine davon, aus meiner Sicht eine wichtige und eine, wo du das Thema ja auch vordergründig treibst, ist so dieses Thema Glück am Arbeitsplatz oder auch Happiness at Work. Ich meine, da leistest du gerade mit deinem Team und ich unterstütze dabei auch Pionierarbeit, ne, mit der International Week of Happiness. Auch alles englische Begrifflichkeiten, Anglizismen für uns beide, die jetzt sehr stark international arbeiten, natürlich kein großes Thema, keine Hürde. Aber in Deutschland ist das, glaube ich, auch diese International Week of Happiness, die hast du jetzt in Deutschland auch erst gegründet, ne? Das heißt, wir sind da sozusagen gerade noch so auf der Startbahn unterwegs, richtig?
Ja, absolut. Und ich meine, die Woche, die existiert seit 2018, ist in den Niederlanden gegründet, wo, wie vorher auch angesprochen, das Thema Happiness at Work, es gibt sogar ein Wort davor auf Niederländisch, Werkgeluk ist das Wort für Happiness at Work,
ja.
Wo das damals eigentlich schon als sehr stark und wichtig gesehen wurde und in Unternehmen auch wirklich etabliert wurde, ist das dann in 2018 gegründet. Und ich habe schon jedes Jahr da mitgemacht, aber noch nie so wirklich den Moment in Deutschland gefunden und gedacht, okay, jetzt ist der Momentum da. Ich glaube aber, wie gesagt, nach der Entwicklung in der Pandemie und das, was ich so beobachte in Unternehmen, ist es jetzt schon der richtige Zeitpunkt. Wie gesagt, Themen wie psychologische Sicherheit und auch Mental Health, was natürlich auch ganz stark mit Happiness zusammenhängt, werden jetzt auch verstärkt priorisiert in Unternehmen oder auf jeden Fall als wichtig angesehen, ist das, glaube ich, jetzt das richtige Moment. Und diese Bewegung ist eine Self-Made-Bewegung. Ja, das heißt, dass jeder daran mitmachen kann, ob man jetzt Berater ist und ein bestimmtes Angebot hat, was sich anschließt bei positive Psychologie oder Happiness at Work. Oder aber, und das ist natürlich letztendlich das Ziel, ob man ein Unternehmen ist, das sagt, okay, ich nehme diese Woche in Angriff, um das Thema Glück am Arbeitsplatz, Arbeitsglück, also in Deutschland ist es noch immer ein bisschen schwierig, ein Wort dafür zu finden.
Ja.
Bleibt einfach mal bei Happiness at Work, um das im Vordergrund zu rücken und die Mitarbeiter vielleicht bestimmte, es ist noch viel Awareness-Arbeit, einfach mal zu erklären, was ist es genau, welche Faktoren spielen eine Rolle, auch sehr wichtig, was kann ich selber machen, wie sieht das Thema Selbstführung aus mit Bezug auf Glück, ja, es ist einfach, sich zu beschweren, aber was kann ich eigentlich selber machen, um glücklicher zu sein? Was kann ich aber auch als Unternehmen, Führungskraft, Team in mein Verhalten ändern, damit wir eine positivere Arbeitsumgebung haben. Also dieses Thema Awareness ist wirklich, da ist noch viel Erklärungsarbeit zu tun und für mich persönlich auch einer der Antriebe gewesen, um dann das mal zusammenzufassen in einem Buch, ja, das Buch Happiness at Work.
Voll sinnvoll. Gehen wir auch gleich nochmal etwas tiefer drauf ein, was da deine Bewegpunkte auch waren. Genau bestimmte Themenfelder, die du jetzt ja teilweise auch schon adressiert hast, dort mit in diesem Buch auch mal zusammenzufassen. Ich glaube, das Thema Mental Health, das können manche Unternehmen wahrscheinlich jetzt auch schon gar nicht mehr hören, ne? Weil da gibt es natürlich unfassbar viele Möglichkeiten, Programme, Software, Toolings am Markt, um das richtig einzuordnen oder auch das dann richtig umzusetzen. Ich glaube, viele Firmen, ist zumindest meine Beobachtung, wenn ich auch in meinen interimistischen Projekten als Architekt unterwegs bin und dann sehe vor Ort, so die Leute gehen schon relativ happy, zumindest im Gesicht, also glücklich, lächelnd, gehen sie über den Flur. Aber das ist ja auch nur eine Perspektive, ne? Und wenn man dann wirklich etwas länger in der Unternehmung ist, weiter reinschaut, was dafür Herausforderungen auch sind, und da müssen unglaublich viele Interessen miteinander verbunden werden, ne? Ich glaube, das ist eins der Themen, die sich Organisation oder wenn jetzt jemand zuhört, der auch im HR arbeitet, wo man sich im Klaren sein muss, dass es heutzutage keine Ja-Nein-Antworten mehr so richtig gibt, weil die Unternehmenswelt halt insgesamt sehr komplex geworden ist. Aber auch da, das war schon immer komplex, weil immer da, wo Menschen miteinander arbeiten, ist es nun mal komplex, ne? Ich sag nicht, dass es nicht lösbar ist. Nichtsdestotrotz gibt es verschiedenste Interessen. Und wenn man in Firmen unterwegs geht, wo auch Investoren Gelder investieren, dann haben die natürlich ein gewisses Ziel. Und diese Ziele müssen dann durch eine Geschäftsführung vertreten, erreicht werden. So, und diese Geschäftsführung hat natürlich einen enormsten Einfluss darauf, wie happy die Mitarbeiter dann auch mit diesen Zielen sind und wie das umgesetzt wird, ne? Und da bist du bei einem Themenschwerpunkt, wo ich finde, wo wir auch etwas stärker reingehen können, ist natürlich das ganze Thema Führung und Leadership, ne? Und welchen Einfluss auch Führungskräfte auf das Glück ihrer Mitarbeitenden haben, ne? Das können wir, glaube ich, jetzt nochmal in den Fokus rücken. Das macht hochgradig Sinn, weil ja auch der Ja klar Podcast ist ja für HR und Führungs- bzw. Leadership-Themen ausgerichtet. Da gibt es ja riesige Schnittmengen und da finde ich sicherlich gleich auch noch ein, zwei Beispiele, die ich noch mit reingeben kann aus meiner Perspektive. Aber lass uns mal ohne dass ich in dein Buch reingeschaut habe, wirst du sicherlich zu dem Themenfeld einen Kapitel dazu haben, oder?
Ja, sogar ein ganzer Teil.
Ein ganzer Abschnitt, ja, perfekt. Abschnitt.
Also es ist so, dass die Frage ist, und was ich auch in meinem Buch beschreibe, ist erstmal die, was ist denn überhaupt Arbeitsglück? Kann man es messen? Was sind so Glücksstrategien und so weiter? Und dann kommt immer, das ist auch, wenn ich mit Geschäftsführer oder Personaler im Gespräch bin, die Wie-Frage, wie können wir das jetzt angehen und was können wir machen im Unternehmen? Und da gibt's vier Themenbereiche oder im Buch dann vier Abschnitte sozusagen, die man angehen kann. Und das erste ist Mindset, Selbstführung. Ja, also ich kann wirklich selber sehr viel machen, um mein eigenes Glück zu beeinflussen. Und es ist tatsächlich auch ein Kompetenzglück. Ja, das ist teilweise. Teilweise ist es, dass ich angeboren, teilweise kann ich es auch ganz stark beeinflussen. Dann ist es aber zwei, direkt das Thema Führung. Und ich ergänze nochmal einfach, um diese Übersicht zu haben. Das dritte ist das Thema Team. Also was können wir im Team oder auch etwas weitergeführt, vielleicht aus Menschen untereinander im Unternehmen machen, um die soziale Bindungen zu stärken und also eine positive Kultur miteinander zu schaffen. Und das vierte Thema sind die Systeme und die Unternehmenswerte und natürlich dann auch wieder, wie sie gelebt werden. Und da sind wir dann wieder in den anderen Themenfelder, wie was mache ich, was macht mein Führungskraft, was macht mein Team. Aber das sind so grob die vier Bereiche. Und also Führung ist, wenn man auch Studien anschaut, verschiedene internationalen und aber auch wissenschaftliche Surveys-Studien von Gallup bis Studien von verschiedenen Universitäten, dann kommt immer wieder der Führungskraft als einer der treibenden Faktoren für das Wohlbefinden, das Glück am Arbeitsplatz nach vorne. Es ist auch einer der Hauptgründe, warum Mitarbeiter bei einem Unternehmen weggehen.
Ja.
Der eigene Führungskraft. Und von daher ist das Thema Führung absolut entscheidend dafür, wie glücklich ich im Job bin.
Jetzt stellen wir uns mal vor, wir sind in einem Unternehmen und wir haben identifiziert, zusammen mit der Geschäftsführung, Thema Führung, hohe Fluktuationsrate. Wir wissen aus unseren Austritts- bzw. Exit-Interviews, wissen wir, zu 80% gehen die Menschen tatsächlich, weil das Thema Führung nicht so funktioniert, wie es aus Mitarbeitendenperspektive funktionieren sollte. Da gibt es natürlich auch zwei verschiedene Perspektiven auf ein Thema. Aber auch da, glaube ich, ist ein Treiber dann Kommunikation. Für wie wichtig erachtest du, dass Führungskräfte klar kommunizieren? Beziehungsweise was würdest du unter klarer Kommunikation verstehen? Danach kann ich da auch nochmal ein Statement zu absetzen.
Ja, Kommunikation ist wirklich auch einer der wichtigsten, tatsächlich auch, wo ich häufig, auch wenn ich Workshops oder Anfragen von Unternehmen kriege, dann geht es häufig über positive Kommunikation, positive Sprache und auch, was wird kommuniziert, wie kommuniziere ich das? Bei Führung ist daneben, und dann gehe ich gleich gerne mal kurz auf das Thema Kommunikation ein, natürlich auch die Selbsterkenntnis der Führungskraft wichtig und auch ein bestimmter Führungsansatz im Unternehmen. Da sind wir dann wieder bei diesen Systemen. Also was wird erwartet von den Führungskräften, aber gleichzeitig eine Erkenntnis, dass jeder Führungskraft anders ist und dass man mit, wenn man Erkenntnis über die eigene Stärke und Talenten hat, zu einem gleichen guten Führungsergebnis kommen können, aber das eben auch seine eigene Art und Weise macht. Also ich glaube, das ist wirklich die Grund, die Essenz. Und Kommunikation ist sehr wichtig in dem Ganzen. Kommunikation mit den einzelnen Mitarbeitern, One-on-Ones, Kommunikation mit dem Team, Kommunikation mit den Peers. Letztendlich ist das die verbindende Faktor für eine Führungskraft, um eben eine positive Umgebung zu schaffen, um Ziele zu kommunizieren, um Ziele zu feiern, Erfolge zu feiern, aber auch Misserfolge zu diskutieren, Revue passieren zu lassen. Also alle Führungsarbeiten gehen in der Kern auf Kommunikation zurück mit den Mitarbeitern. Ohne Kommunikation kann man nicht führen.
Nee, geht nicht. Und da ist es jetzt quasi für mich der hast du mir den roten Teppich in meinem eigenen Podcast ausgelegt, sozusagen, Selma. Warum? Weil ich vor kurzem an einem Sammelband mitgewirkt habe zum Thema künstliche Intelligenz. Und mein Beitrag dazu war ein Artikel, 10 Seiten oder so, den ich genannt habe, ohne Kommunikation ist alles nichts. Das kommt so ein bisschen aus dem Zitat, ohne Gesundheit ist alles nichts. Ne? Und wenn wir da im Führungskontext unterwegs sind und ich auch in Firmen reingehe, auch wieder mit der Architektenbrille, dann ist es oftmals nicht das, was dort gemacht wird, total daneben ist, sondern die Art und Weise, wie. Da wird gar nicht im Ansatz drüber diskutiert, wie man jetzt beispielsweise irgendeinen Austritt oder einen Eintritt kommuniziert, ne? Also das, was wir in jeder Sekunde unseres Lebens machen, ist kommunizieren. Selbst wenn wir irgendwie eine weiße Wand anstarren, ist das Kommunikation. Und das haben viele im Unternehmenskontext. Und das ist für mich immer noch ziemlich erschreckend, dass Führungskräfte auch gerade auf C-Level oder Top-Level-Niveau das für sich immer noch nicht erkannt haben, weil da oftmals, ist zumindest meine Beobachtung und auch steile These, bin gespannt, wie du das in deinen Kontexten siehst, dass es häufig so ist, dass das eigene Ego der Selbsterkenntnis übertrifft, jetzt mal proaktiv und positiv zu kommunizieren, weil das könnte dann ja dazu beitragen, dass ich meine individuellen Ziele nicht erreiche, die ich gegebenenfalls mit den Investoren gemacht habe. Und dann wird so ein Ansatz, ich bin voll bei dir, das schwenkt in alle Richtungen aus, in die Systeme, in die Werte, in einfach alles. Genau, dass da einfach der Ansatz falsch ist, seine individuellen Interessen über die kollektiven Interessen zu setzen. Und dann wird erstmal solchen positiven Ansätzen in der Kommunikation komplett der Gar rausgenommen. Das ist zumindest das, was ich oft beobachte oder auch als Widerstand spüre, wenn ich dann so in die Organisation reingehe und versuche herauszufinden, wie wird hier denn miteinander kommuniziert? Ne? Und da meine ich jetzt nicht Sprache, Englisch, Deutsch, Niederländisch oder sowas, sondern da meine ich wirklich die Art und Weise, wie man auf Menschen zugeht, wie man zuhört, wie man Systeme baut, dass die Menschen miteinander interagieren können. Und da ist es häufig ganz so, dass das nicht gewünscht wird, weil da könnte ja was dabei rauskommen, was meinem eigenen Ziel nicht dient. Ist das etwas, was ich exklusiv sehe, oder hast du diese Beobachtung auch schon gemacht?
Sicherlich gibt es der eine oder andere Führungskraft, die, wo das so der Fall ist und wo vielleicht ja die Eigenbelange dann im Vordergrund stehen. Ich glaube aber, dass es vor allem auch ein Beispiel damit zusammenhängt, dass vielleicht eine gewisse Form von Selbstreflexion oder Authentizität, schwieriges Wort, nicht da ist, ja, dass man irgendwie handelt nach so einem gewissen, wie macht ein Führungskraft Bild, was man hat, was vielleicht auch kommuniziert wird. Ich bin persönlich auch überhaupt kein Fan von, das ist ein Standardanforderungsprofil für eine Führungskraft, so soll eine Führungskraft handeln oder agieren. Ich glaube, wenn man so in eine Führungsrolle schlupft, und ich meine, viele Leute kommen durch eine Promotion, eine Beförderung im Unternehmen in eine Führungsrolle und haben erstmal ein Bild von Führungskräften, wie sie zu kommunizieren haben oder dass sie Einfluss nehmen sollen oder Dominanz zeigen sollen. Und wenn man dann seine Sprache darauf abstimmt, dann hat das häufig einfach kein authentischer, vermittelt das keinen authentischen Eindruck. Deswegen wieder, ich würde da immer empfehlen, nochmal so einen Schritt zurück zu machen und zu den eigenen Stärken zurückzugehen, Talente. Ein Analytiker wird wohl ganz anders kommunizieren als ein Führungskraft, der ganz viel Tatkraft zum Beispiel hat. Und man soll sich einfach davon bewusst sein, was das auf die Kommunikation und die Zusammenarbeit mit dem Team hat und welcher Eindruck das vermittelt, ja, und wie anderen darauf reagieren.
Das ist auch eine schöne Verbindung zum Abschluss der heutigen Episode zu einer anderen Episode, die ich gemacht habe. Und jetzt verzeiht mir, dass ich nicht genau weiß, wer das noch war, weil es schon so viele Folgen sind. Also wir sind bald bei 150 Episoden angekommen. Aber da war es im Kern so, nur wer sich selber führen kann, kann auch andere führen. Ne? Und wer sich dann, und das ist jetzt wieder der Rückschluss auch zum Thema Happiness, ich glaube, nur wer sich selber gut kennt und sich auch wirklich mit sich selber beschäftigt und Zeit investiert, und das bedeutet jetzt nicht, dass man irgendwie mal für ein Jahr sabbatical-mäßig sich irgendwo in Bali an den Strand setzen muss, ich provoziere da jetzt bewusst, das kann für jeden sehr individuell sein, dann merken das Mitarbeitende sofort, wenn man weiß, wer man ist, wenn man weiß, was einen selber glücklich macht, das hast du ja eingangs auch schon gesagt, ich glaube, dann ist man tatsächlich in der sehr guten Ausgangsposition, eine, wie ich es nennen würde, gute, sehr gute Führungskraft zu sein und eben nicht nur ein guter Manager, weil Prozesse lassen sich managen, Menschen aber nicht.
Ja. Ja, bin ich hundertprozentig bei dir, und neben dieser Selbstreflexion ist dann aber auch das Zuhören und das Verstehen der individuellen Bedürfnisse, hast du vorher auch schon angesprochen, der Mitarbeiter so wichtig. Ja, also ich soll als Führungskraft eigentlich von jeder meiner Mitarbeiter wissen, was sie antreibt und was sie motiviert.
Ja.
Was die einzelnen Talente sind und wie das in der Praxis dann aussieht.
Ja.
Das geht über Selbstreflexion hinaus. Es ist auch Teamreflexion, würde ich das jetzt mal nennen, was auch mega wichtig ist. Und man kann nicht, das ist, you know, one size fits all. Ja, man muss situativ führen, man muss die einzelnen Mitarbeiter verstehen, die einzelnen Lebensphasen, wo die Mitarbeiter sich befinden und was sie antreibt.
Und das ist viel Arbeit, um das Thema. Ja. Um das Thema mal wieder aufzugreifen, um da auch den roten Faden nochmal zu bedienen für dieses Interview mit dir, Selma, weil das ist wirklich, am Ende des Tages ist das harte Arbeit, also zum einen sich selber gut zu kennen, und auch zu wissen, wie man in gewissen Situationen reagiert. Das geht natürlich nie allumfassend und nie zu 1000%. Dafür sind wir einfach Menschen und perfekt sein gehört nicht dazu, eine gute Führungskraft zu sein. Aber dieses, was du gerade erwähnt hast, sich in andere reinversetzen, ne, mit den Leuten sprechen, ein sehr positives Umfeld, also Psychological Safety zu generieren, das ist meine vordergründige Aufgabe als Führungskraft. Und nicht irgendwelche Prozesse einzuhalten. Prozesse sind gut und schön, die braucht eine Organisation ab einem gewissen Grad immer, ansonsten wird es nicht effizient oder effektiv und wir können auch keine Ziele erreichen, nicht falsch verstehen. Aber bei Menschen sich in die Lebensphasen reinzuversetzen, das ist hochgradig sinnvoll. Und das geht alles aus meiner Sicht wesentlich einfacher, wenn man sich die Grundzüge der positiven Psychologie zu eigen macht. Das bedeutet jetzt nicht, dass man das wie du oder ich irgendwie studiert haben muss oder so richtig viel Zeit investiert haben muss, aber ich glaube, es gibt schon viele gute kleine Ansätze, die man dann in seine eigene Führungsarbeit einbinden kann. Ne? Also das ist relativ einfach.
Das ist relativ einfach, das muss auch nicht viel Wert kosten. Das hat mit Verhaltensweisen zu tun häufig, wie stelle ich mich auf. Manchmal auch das Entdecken von so ein paar blinde Flecke. Also wenn man über Feedback denkt, dann denkt man häufig an negatives Feedback, aber positives Feedback auch mal häufiger zu geben, Dankbarkeit zu zeigen, ja, die Stärken auch anzuerkennen. Also wenn ich irgendwie so ein Talent in Action sehe von einem Mitarbeiter, das einfach mal zu benennen on the spot, das führt alles zu mehr Wertschätzung und mehr einfach positives Miteinander im Team.
Das ist nochmal ein geiler Booster zum Ende der heutigen Episode, Selma, weil das habe ich tatsächlich jetzt auch in einem Workshop erlebt, den ich gemacht habe. Und da dann einfach mal im Nachgang als Moderator kurz zu den Teilnehmenden hinzugehen und dann eine explizite Situation rauszusuchen, das Beispiel nochmal kurz zu untermalen und zu sagen, das habt ihr richtig gut gemacht. Das war ein toller Beitrag zu diesem Workshop. Du hättest mal die Gesichter dieser zwei Mädels sehen müssen, ne? Also, die haben das so in der Form noch nicht häufig gehört. Aber da ist natürlich jetzt auch unser Ansatz mit der Geschäftsführung, mit den Führungskräften, das in die Richtung zu drehen und nicht nur so einen kleinen Workshop gemacht zu haben, sondern es ist alles nicht losgelöst voneinander. Aber diese Freude, die die dann auch mit uns in Verbindung bringen, das ist etwas, das ist wirklich, kostet nicht viel Geld, keine großartige Überwindung, man macht damit kaum was kaputt. Aber einfach mal zu sagen, was man gut fand, das hilft schon enorm. Ja.
Ja, total. Und wie du auch gesagt hast, Management kann man auch teilweise outsourcen, delegieren, weggeben. Und übrigens, Delegation führt auch zur mehr Happiness. Das heißt, es hat so einen doppelten Effekt. Ich bekomme so ein paar Managements Tätigkeiten los aus Führungskraft, motiviere dadurch ein, zwei Mitarbeiter, die diese Verantwortung übernehmen und habe dadurch mehr Zeit für Führungsaufgabe beziehungsweise mehr auf meine einzelnen Teammitglieder einzugehen und in Mitarbeitergespräche zu gehen.
Vollkommen richtig, aber auch das bedarf wieder einer eigenen Selbstreflexion, ne? Dass man nicht die Dinge eben selber besser machen kann, weil das ist ja meistens der große Trugschluss, weswegen man auch als, glaube ich, junge Führungskraft oder wenig Erfahrungswerten dann den Mitarbeitenden das vielleicht schon zutraut, man aber immer noch das Gefühl hat, also wenn ich das mache, dann ist es aber nochmal am besten und das ist natürlich dann falsch, ne? Also und da muss man dann natürlich auch für sich selber lernen und auch anderen vertrauen und das geht aus meiner Sicht nur, wenn man es wirklich im Arbeitsalltag übt und dann vielleicht nicht direkt mit der schlimmsten Aufgabe anfängt, wo man weiß, das geht eh schief, sondern man kann das ja mit kleineren Themenfeldern kann man ja delegieren, das ist auch super einfach.
Ja, total.
Mega. Da könnten wir, glaube ich, jetzt noch zusammen selber 20 weitere Beispiele raussuchen. Wir wollen es aber ja kurz und klar halten bei uns im Podcast. Ich bedanke mich für deine Zeit, für die Einblicke zu einem in die positive Psychologie, so als Grundlage, zum anderen zu deiner Pionierarbeit für International Week of Happiness. Da haben wir gelernt, in Deutschland kommt es jetzt langsam an. Da sind uns die Holländer, die Niederländer mal wieder einen Schnaps voraus, wie vielleicht in zwei, drei anderen Themen auch. Nur nicht im Fußball, das musste an der Stelle mal gesagt werden. Wir spielen ja jetzt auch bald gegeneinander.
Wo ich irgendwann mal sagen kann, das stimmt nicht.
Wir schauen mal, was jetzt bei der Nations League auf uns zukommt. Die Holländer haben ja 5-2 gegen Bosnien-Herzegowina gewonnen, wir 5-0 gegen die Ungarn. Das Spiel werde ich dann reinschneiden, weil die Episode wird ja in der International Week of Happiness dann auch gepostet und ich darf auch morgen an dem Freitag, an dem 27. auch einen weiteren Beitrag zu eurer Pionierarbeit leisten. Da freue ich mich auch sehr drauf. Und wir haben am Ende nochmal in dein neuestes Buch Happiness at Work, dieses Jahr erschienen, reingeschaut mit dem Fokus auf das Thema Führung. Für mich rundum ein total runder Podcast. Danke dir für deine Zeit, Selma. Und ich freue mich, wenn wir uns in Köln auf der ZPE, du als Wahl-Düsseldorferin, ich als Wahl-Mannheimer, wir da miteinander schnacken können. Freue mich drauf. Danke dir.
Ich auch drauf. Stefan, danke für die Gelegenheit.
Ciao, ciao. Das war eine weitere Episode im Ja klar Podcast. Hat dir diese Episode auch so gut gefallen? Dann freue ich mich über dein Feedback, eine Bewertung und das Teilen mit deiner Community. Die nächste Episode, ja klar, nächste Woche Donnerstag. Bleib dran für spannende Gäste und tiefgehende Insights rund um HR, Kommunikation und Führungsthemen. Auf bald!